ohne Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Willkommen bei unserem History True Crime Podcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio, wie immer, Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, dieses Mal habe ich mir einen Fall ausgesucht, nämlich einen Fall einer Mörderin, den ich übertiteln würde mit eine Mörderin mit wirklich historischem Pech. Es geht um Martha Marek und ich muss sagen, der Name wird vielen nichts sagen und wird eigentlich auch nichts gesagt, aber die Geschichte von ihr ist durchaus sehr, sehr spannend.
Wann ist dieser Fall verortet? Zeit?
Das Ganze beginnt so in den 20er Jahren und endet dann relativ abrupt 1938.
Wann 1938?
1938, im April 38, und da kannst du natürlich gleich die historische Einordnung liefern.
Bin ich sehr gespannt, wie dieser Fall endet, weil natürlich am 12. März 1938 war der sogenannte Anschluss Österreichs an das deutsche NS-Reich. Und wer war diese Martha Marek?
Ja, Martha Marek war bekannt als wunderschöne Frau mit zierlichem Gesicht und zarter Haut. Sie wurde 1904 in ärmliche, halbjüdische Verhältnisse in Wien geboren als Carolina Löwenstein. Die Mutter war Alleinerzieherin und bereits im Alter von 12 Jahren hat ihre Mutter sie zu einer sogenannten Ersatzvaterschaft angeboten. Das bedeutet, die Martha ist gemeinsam mit ihrer Mutter dann zu einem wohlhabenden Geschäftsmann gezogen. Ein gewisser Herr Fritsch war das. Und die haben dann beide beim Herrn Fritsch gelebt. Allerdings ab dem 14. Lebensjahr wurde sie dann von Herrn Fritsch sexuell missbraucht. Damals hat man das natürlich anders dargestellt. Da hat man gesagt, ja, dieses junge Früchtchen hat den Herrn Fritsch verführt. Das würde man heute natürlich historisch auch komplett anders sehen oder würde man heute natürlich komplett anders bewerten. Im August 23 stirbt der Herr Fritsch und das Gute für Martha Marek war, sein gesamter Reichtum, zu dem auch mehrere Häuser gehörten, geht einfach auf Martha und ihre Mutter über. Kurz daraufhin lernt sie den Technikstudenten Emil Marek kennen und die beiden heiraten im Oktober 23, deswegen heißt sie dann Martha Marek, und sie lebt dann auf großem Fuß. Sie hat eine gemietete Villa in Hietzing, geht viel auf Partys, ist also eine Frau in der Wiener Society. Dummerweise hat sie halt kein laufendes Einkommen, sie hatte nur das Erbe. Und dieses Erbe ist dann schon bald aufgebraucht. Und was macht man? Man muss sich überlegen, wie man wieder zu Geld kommt. So richtig mit Arbeiten hat es eigentlich nie funktioniert. Also das hatte sie die Idee, wir machen einen Versicherungsbetrug. Und damit es sich lohnt, machen wir gleich einen Versicherungsbetrug mit einer Invaliditätsversicherung. Und sie sagt ihrem Ehemann, dem Emil, lieber Emil, hack dir doch bitte selbst den Fuß ab, damit wir dieses Geld kassieren können.
Was mich natürlich sehr interessiert, wie bringt sie den Emil dazu, eine Lebens- und vor allem, wie du gesagt hast, Invaliditätsversicherung abzuschließen? Also bei mir würden da ein bisschen die Alarmglocken schrillen.
Vor allem, wenn ich dann auch noch gefragt werde, ob ich mir dann gleich den Fuß selber auch noch abhacke. Oh, also Gott, das macht sie auch nicht. Das macht sie auch nicht besser, ne? Ja, sie hat damit gedroht, ihn zu verlassen. Also offenbar.
Also Emil war voller Hingabe und wollte nicht verlassen werden.
Das hast du schön gesagt,
voller Hingabe. Das finde ich interessant, da nähern wir uns schon sehr der Persönlichkeit von Martha.
Und auch von Emil.
Die ja offenbar eine sehr große Anziehungskraft gehabt haben muss. Sehr faszinierend.
Muss so gewesen sein. Er hackt sich dann selber das Bein ab und bitte nicht zu Hause ausprobieren. Ich habe es auch noch nie probiert, aber vorgeblich habe ich gelesen, dass sich selbst das Bein abzuhacken sehr schwierig ist, weil das einfach wahnsinnig wehtut, logischerweise, und man leicht in Ohnmacht fällt.
Da habe ich gleich eine Frage. Kann man irgendwie den Akten nehmen? Hat er da irgendwas vorher eingenommen? Ich stelle mir diese Hemmschwelle sehr groß vor.
Ja, sie war sehr nett. Sie hat ihm ein bisschen Morphium verabreicht.
Ah, sie hat ihm das gegeben?
Ja, wie aufmerksam. Sie hat ihm Morphium verabreicht, damit er ein paar Mal zuschlagen kann und nicht beim ersten Schlag ohnmächtig wird. Das Dumme jetzt, wenn man sich selber in einen Fuß abhackt und es nicht beim ersten Mal schafft, die Verletzung schaut halt schon komisch aus. Ne? Mhm. Also du hast dann quasi mehrere Ansätze, eine Axt und jetzt, gut, Arbeitsunfall, Holzarbeit, man hackt sich was ab, soll vorkommen, aber dass man gleich dann aus Schock noch ein zweites Mal oder drittes Mal auf die gleiche Stelle hinhaut, passiert ja dann doch eher selten. Ne? Und die Versicherung natürlich hat sich gedacht, komisch, da haben wir eine Versicherung abgeschlossen vor ein paar Wochen und justament ist nachher der Haxen weg und die Versicherungsprämie wird fällig, da wird man auch ein bisschen skeptisch. Und fragen den zuständigen Chirurg, der die Amputation gemacht hat, und der sagt, ja, da waren zwei tiefe Verletzungen, die ich feststellen konnte, und die Versicherung sagt, nee, Moment, also zwei tiefe Verletzungen schaut nach einer Selbstbeibringung aus. Martha denkt sich dann, blöde Geschichte, ich mache mir Folgendes, da war ja auch ein Operationsgehilfe dabei und ich sage einfach, dass der sagen soll, dass diese weiteren Verletzungen bei der Obduktion entstanden sind und ursprünglich nur ein Schlag vorhanden war. Gut, den besteche ich einfach.
Ja, aber das finde ich total spannend. Ich meine, Bestechung gibt's sehr oft, aber die Frau muss ja wirklich eine unglaubliche Anziehungskraft gehabt haben, weil wer macht sowas einfach so?
Ja, und ich glaube, dass sie auch diesen Beschützerinstinkt bei vielen angesprochen hat, dass es so quasi die Arme war und der im Leben so viel Schlechtes passiert ist und passiert, und da kommen wir dann ja später noch dazu. Sie hat also auch ein bisschen dazu getan, dass in ihrer Umgebung viel Schlimmes passiert ist, aber das dann später. Jedenfalls, der Operationsgehilfe wird vor Gericht vereidigt. Was macht er? Er bricht zusammen und sagt, das stimmt ja alles nicht, ich wurde bestochen. Das Gericht konnte aber trotzdem den Versicherungsbetrug nicht sicher nachweisen, was ich für spannend halte, weil im Prinzip hast du alles, du hast Spuren einer Selbstbeibringung, du hast den Bestechungsversuch. Trotzdem haben sie gesagt, na, können wir nicht eindeutig sagen. Und so wurden die beiden Mareks nur wegen Bestechung verurteilt. Und sie, die Martha Marek, hatte allerdings die Strafe bereits durch die Untersuchungshaft abgesessen.
Aber was jetzt spannend wäre, ist, hat die Versicherung gezahlt? Hat sich das Verbrechen damit ausgezahlt?
Verbrechen lohnt sich, ja. Sie haben ungefähr nach heutigem Geld eine 500.000 Euro bekommen, wenn man die Inflationsbereinigung reinrechnet. Waren damals 90.000 Schilling, aber da kommen wir dann später eh dazu. Also die Versicherung hat letztlich gezahlt, auch wegen des öffentlichen Drucks. Ne? Das ist auf der einen Seite ein Versicherungskonzern, und auf der anderen Seite hast du eine schöne junge Frau, die das Schicksal Schlag hat, dass ihr Mann das Bein verliert, und dann haben sie halt verglichen. Ja. Sie war eben vorher in U-Haft, und was passiert in der U-Haft? Man lernt interessante Leute kennen, in ihrem Fall Leopoldine Lichtenstein. Nicht Lichtenstein im Sinne von Fürst,
also
Lichtenstein.
Also mit IE geschrieben, oder?
Nein, zu ihrem Leidwesen ohne IE.
Also nicht fürstlich, sondern
nicht fürstlich, sondern bürgerlich. Nicht verwandt mit dem Adelsgeschlecht, aber cooler Name trotzdem. Und die beiden sitzen gemeinsam in der Zelle und man kommt so ins Reden und dann sagt der eine zu anderen, du, was sitzt denn, warum sitzt denn du im Gefängnis? Ja, mein Mann hat sich den Fuß abgehackt und keiner glaubt mir das. Und warum bist du im Gefängnis? Ja, ich habe meinen Mann mit dem Rattengift Celio vergiftet. Da ist Thallium drin. Okay. Und Martha hört das und denkt sich, eigentlich interessant, Rattengift, spannende Sache.
Lass mich raten, Emil wird krank. Die Symptome sind wahrscheinlich eigenartig.
Ja, Emil wird krank. Ich meine sicher, er hat ja auch nur einen Fuß, also dem geht es an sich nicht so gut. Aber bleiben wir noch mal kurz. Noch haben sie ja Geld, weil sie haben diese 90.000 Schilling bekommen aufgrund des Vergleichs. 500.000 Euro haben wir schon gesagt, nach heutigem Geld. Und Emil gründet darauf ein Taxiunternehmen, das bald bankrott geht. Ich meine, selber wird er nicht mehr gefahren sein mit seinem einen Fuß, nehme ich an. Danach wollte er sich als Transportunternehmen mit einem LKW etablieren, scheitert auch und geht ebenfalls pleite. Und bald darauf wird, und du hast es ja bereits geahnt, Emil sehr krank. Er hat Magen-Darm-Probleme, Haarausfall und Lähmungen und stirbt dann 1932. Und der Arzt hat eine Lungenentzündung als Todesursache diagnostiziert, was ja auch stimmen wird. Er wird lange im Bett gelegen sein, hat er sicher auch eine Lungenentzündung, aber das war nicht sein größtes Problem.
Ja, aber es ist trotzdem interessant, bei den Symptomen Magen-Darm-Problemen und Haarausfall dann als Todesursache eine Lungenentzündung zu haben. Also mich würde es ein bisschen stutzig machen.
Bei bettlägerigen Leuten wird das unmittelbar schon stimmen, nicht? Aber die Frage ist ja, warum war er bettlägerig? Also damit fängt es ja mal an.
Er war ja kein alter Mann.
Er war kein alter Mann, aber die Frau Marek hat einfach Pech gehabt, das muss man sagen.
Aber lass mich raten, es wird noch einige andere Personen geben, die mit diffusen Symptomen da niederliegen, sagen wir es mal so.
Auch ihre 6 Monate alte Tochter bekommt ähnliche Symptome und stirbt ebenfalls. Danach zieht sie mit ihrem Sohn zu ihrem neuen Partner, einem wohlhabenden Versicherungsagenten, also ausgerechnet Versicherungsagent nach ihrer Vorgeschichte, das ist ja auch
also
ein Mysterium.
Also sie ihn gesucht hätte, richtig.
Wer weiß. In seine Villa, und ihre Tante Susanne Löwenstein bietet sich an, Martha zur Alleinerbin zu machen, wenn sie sich um sie kümmert.
Ui, sehr gefährlich.
Keine gute Idee. Die Martha sagt, das mache ich natürlich, ich werde mich bis zum Tod um dich kümmern. Sie hat auch nicht gesagt, wann der eintritt. Und die Tante ändert tatsächlich das Testament, Martha geht dorthin, und ja, du hast es sicher schon erraten, liebe Martina.
Die Tante stirbt wahrscheinlich sehr rasch nach der Testamentsänderung, also sie segnet das.
Sie segnet das Zeitliche.
Sie segnet das Zeitliche.
Das hast du so schön gesagt, genau. Aber auch Das Erbe von der Tante war endlich und wird dann auch aufgebraucht und jetzt braucht sie eine neue Idee, weil die Verwandten gehen ja ihr schon langsam aus. Also nimmt sie sich eine Untermieterin ins Haus, die Schneidermeisterin Felicitas Kittenberger. Die hat jetzt an sich nicht viel Geld, die Schneidermeisterin Kittenberger, aber sie schließt eine Lebensversicherung ab auf zugunsten von der Martha.
Aber da würde ich jetzt wirklich gern mehr über diese Martha erfahren, weil wer schließt denn eine Lebensversicherung ab zugunsten des Vermieters? Also entweder hat diese Frau einen unglaublichen Charme gehabt oder ein Charisma gehabt. Wer macht denn sowas?
Sie hat offensichtlich wirklich die Möglichkeit gehabt, Leute zu manipulieren und zu beeinflussen. Also das, da war sie wahnsinnig stark.
Das muss definitiv so gewesen sein,
Das ist natürlich schon ein bisschen auffälliger. Also wenn du eine Lebensversicherung hast, eine Untermieterin, die ist nicht verwandt, du bist eingesetzt als Begünstigte, wie du richtig sagst, warum sollte man Vermieter einsetzen als Begünstigten? Und dann stirbt man auch noch relativ rasch, dann wird es komisch. Und der Sohn von Frau Kittenberger, der findet das auch komisch und er startet Anzeige. Die Polizei führt Zeugenbefragungen durch, fragt sie in der Gegend, in Apotheken, na, was kauft denn die gute Frau Martha bei euch ein? Und die sagen, ja, die kauft ganz viel Zeliopaste zur Rattenvertilgung. Zeliopaste, die eben das Thallium enthält. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Leichen von Emil und ihrer Tochter, ihrer Tante und Frau Kittenberger werden allesamt exhumiert. Und Thallium lagert sich ja im Gewebe so gut ab, dass man sie auch nach Jahren feststellen kann. Und so findet man in allen vier Leichen tatsächlich das Thallium.
Das heißt, man hat jetzt den begründeten Verdacht, dass vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht rund um die hübsche Frau Marek, weil halt gar so viele Leute in ihrer Umgebung sterben.
Absolut
und
richtig,
wie du sagst, man weiß doch, woran sie gestorben sind.
Genau, also 1936 weiß man das und Martha Marek wird natürlich direkt danach festgenommen, beteuert natürlich massiv ihre Unschuld und sagt, sie hat einfach so ein Pech, um sie herum sterben die Leute, da hat sie damit also wirklich überhaupt nichts zu tun. Und hat jetzt in der Ersten Republik natürlich auch ein Strafverfahren wegen Mords zu befürchten, vollkommen richtig. Hat auch zu befürchten, dass sie zum Tode verurteilt werden kann. Allerdings hätte sie der damalige Bundespräsident Miklas mit hoher Wahrscheinlichkeit begnadigt, weil alle Frauen bis dahin, die wegen Mords verurteilt wurden, begnadigt wurden. Also sie konnte sich ausrechnen, sie würde wahrscheinlich lebenslang ins Gefängnis gehen. Und jetzt kommen wir zum historischen Pech.
Das heißt, wir sprechen jetzt von März 1938, wo wir uns mittlerweile befinden. Wenn du sagst, historisches Pech, sie kann nicht mehr auf die Gnade des Bundespräsidenten hoffen. Das heißt, diese Verurteilung zieht sich bis nach den 12. März 1938, nach der
Machtübernahme. Richtig, das Verfahren rennt wirklich über den Anschluss hinaus.
Okay, da ändert sich natürlich jetzt einiges. Ja. Vor allem, du hast die Herkunft vorher erwähnt bei der Vorstellung der Frau Martha Marek.
Ja, sie ist halbjüdische Abstammung und wenn der Einzige, der dich begnadigen könnte, Adolf Hitler ist und du bist halbjüdischer Abstammung, dann kann man sich schon ausrechnen, wie die Geschichte ausgeht. Die Nazis verwenden nämlich ihre halbjüdische Herkunft, um sie als Beispiel für die moralische Verkommenheit darzustellen. Das kam ihnen natürlich propagandistisch sehr, sehr gut, hat ihnen sehr, sehr gut in den Kram gepasst und Martha Marek wird am 19. Mai 1938 dann tatsächlich zum Tode verurteilt und das Gnadengesuch wird von Adolf Hitler abgelehnt.
Wie wurde sie denn hingerichtet? Weiß man das?
Ja, sie wird am 6. Dezember durch den, wenn man so sagen will, Star unter den NS-Henkern Johann Reichert hingerichtet mittels der Guillotine. Die Nazis sagen natürlich nicht Guillotine, weil Fremdwort ganz schlimm, sondern nennen es Gerät F. F für Fallbeil. Und er kommt so richtig aus einer Familie an Henkern.
Wie weit geht das zurück? Weiß man das?
Das geht zurück bis ins 18. Jahrhundert.
Das finde ich total spannend und es ist auch wirklich klassisch, weil diese Familientraditionen, dass es über 100, 200 Jahre einen Beruf in der Familie gibt, nämlich den Beruf des Henkers, ist so unglaublich klassisch, weil niemand wurde einfach Scharfrichter. Das sind richtige Dynastien, das war bereits im Mittelalter so und man muss sich das wirklich vorstellen wie einen geschützten Familienbetrieb. Da gibt es auch keinen Quereinsteiger. Erstens wollen es viele nicht machen und zweitens war es recht gut bezahlt und da hat man durch Konkurrenten sich vom Leib gehalten. Das heißt, das passt alles sehr in den größeren historischen Zusammenhang.
Die Scharfrichter wurden ja damals auch bezahlt pro Hinrichtung. Also das war jetzt ja nicht ein Job, wo man ein Fixum hatte, sondern es gab für jede Hinrichtung einfach Geld. Und deswegen war seine Familie ja in der Weimarer Republik ein bisschen pisst, weil da gab es eine Zeit lang extrem wenig Hinrichtungen, weswegen die relativ wenig eingenommen haben. Er selber wurde geboren 1893. Das Handwerk wurde ihm, wenn man diese arge Metapher verwenden möchte, buchstäblich in die Wiege gelegt. Er versucht sich vorher auch in anderen Berufen, unter anderem als Fleischhauer, als Wirt und als Fuhrunternehmer, jedoch ohne großen Erfolg und wird dann der Familientradition folgend eben Scharfrichter. Und als sein Onkel Franz Xaver Reichert in den Ruhestand tritt, erhält er das Angebot, die Position des Scharfrichters in Bayern zu übernehmen.
Der Klassiker, ja.
Genau, der Familie vertrauen wir einfach. Die erste Hinrichtung ist 1924, also noch weit, weit vor der NS-Zeit hat er bereits hingerichtet. Er ist vor der ersten Hinrichtung, wie er es später schreibt, selber nervös, aber testet seine Guillotine und die funktioniert und alles klappt, alles ist erledigt und er ist sehr, sehr rasch. Die ganze Hinrichtung hat nur 4 Minuten gedauert und der Staatsanwalt ist mit ihm sehr zufrieden und beglückwünscht ihn zu seiner Feuertaufe. Aber wie gesagt, zwischen 1924 und 1928 kann Reichert nur 23 Todesurteile vollstrecken und da pro Todesurteil bezahlt wird, war das für seine Einkünfte relativ schlecht, aber er ist einer der Profiteure des NS-Regimes.
Na klar, weil ich nehme mal an, mit dem Aufstieg bekommt er wieder viel, viel mehr zu tun.
Absolut richtig. Das ändert sich drastisch, weil natürlich unter den Nazis viel, viel mehr Leute hingerichtet wurden als vor allem der Demokratie. Er entwickelt die sogenannte Kriminalpatentzange, einen Fesselungsapparatur aus Metall, die weniger entehrend für die Delinquenten sein soll. Also hat sich mit seinem Beruf wirklich sehr, sehr auseinandergesetzt. Und er hält einen Rekord von 32 Hinrichtungen an einem Tag.
Das muss man jetzt aber mal ein bisschen umrechnen. 32 Hinrichtungen, das heißt, wenn er 12 Stunden am Tag arbeitet, hat er mindestens 2 Hinrichtungen pro Stunde, alle 30 Minuten.
Ja, sogar mehr,
und
ja.
Und dann sogar noch öfter. Das heißt, man muss sich vorstellen, ja. 12 Stunden, mindestens 2 Menschen pro Stunde, die er hinrichtet.
Er ist während des NS-Regimes in ganz Deutschland und in besetzten Gebieten tätig, in München, in Dresden, Stuttgart, Weimar, Wien, Prag, also in allen Teilen. Und 1940 bleibt einmal eine Guillotine leicht stecken. Das hat dann bei ihm für eine schwere Depression gesorgt und zwar tatsächlich, das hat ihn wochenlang verfolgt.
Interessant, dass er sich dann damit auseinandersetzt, ja. Ich nehme an, dass die Aufgaben von Reichert dann stark zunehmen nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, weil da kommt es ja überall zu mehr Verurteilungen.
Und fast immer zur Todesstrafe, vollkommen richtig. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler wird Reichert derartig stark gefordert, dass er, so schreiben zeitgenössische Quellen, er wortwörtlich bis zu den Knöcheln im Blut gestanden sei. Er hat unter anderem die Widerstandskämpfer der Geschwister Scholl umgebracht. Er leidet allerdings zwischendurch offenbar unter Gewissensbissen und wäre, wie man heute diagnostizieren würde, wahrscheinlich auch depressiv gewesen.
Mhm. Wird er eigentlich nach dem Krieg dann für diese Taten die zur Rechenschaft gezogen?
Das ist unglaublich spannend. Das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe auch zuerst gelesen, was er alles gemacht hat, ja. Und mir gedacht, da muss jetzt irgendwas passieren. Ja, was passiert ist Folgendes. Er wird von den Amerikanern verhaftet im Mai 45, aber die erkennen, dass er eigentlich ein relativ guter Exekutor ist und er führt etwa 156 Hinrichtungen von verurteilten Nazis durch, allerdings nicht mit der Guillotine, sondern die hat am Strang gehängt.
Dann ist er aber wirklich ein Henker und Hinrichter durch und durch, der keine Unterschiede macht, wen er für welches System
hängt. Ja, das stimmt, da kommen wir dann nachher noch dazu, wenngleich man sagen muss, dass er den Nazis schon extrem dankbar war, weil sie ihm einfach viel mehr Hinrichtungen beschert haben. Ja, also er war vielleicht kein überzeugter Nazi, aber er war wirklich ein absoluter Profiteur, ja. Logischerweise, weil er pro Hinrichtung bezahlt wurde. Als die Amerikaner keine Verwendung mehr für ihn haben, wird Reichert in ein Internierungslager gebracht und muss durch ein Entnazifizierungsverfahren. Und dort sagt er eben, ich habe Todesurteile vollzogen, der festen Überzeugung, dem Staat und meiner Arbeit zu dienen und rechtmäßig erlassene Gesetze befolgt. Und bekommt daraufhin trotzdem 10 Jahre Haft. Aber wie halt bei vielen NS-Tätern in der damaligen Zeit, auf wundersame Weise wurden aus den 10 Jahren dann 1,5 Jahre aufgrund des schlechten Gesundheitszustands. Also die Faustregel ist, wenn du Nazitäter warst und hast irgendwie geschafft, das Jahr 1949-50 Leben zu erreichen, ist die Chance, dass du wirklich verfolgt wurdest, danach stark zurückgegangen. Auch ohne offizielle Strafe wird sein Leben zur Hölle. Seine Ehe scheitert und sein Sohn Hans, der unter der Berufstätigkeit seines Vaters und dessen Entnazifizierungsverfahren leidet, nimmt sich dann 1950 das Leben.
Und was wissen wir über den Lebensabend dieses Henkers?
Also man kann sagen, er ist sich selbst treu geblieben. Er stirbt 1972 verarmt in einem Krankenhaus, hat eine kleine Militärrente bekommen. Und das letzte große öffentliche Auftreten war in den 1960er Jahren, als er sich im Verein zur Wiedereinführung der Todesstrafe engagiert hat, um die Todesstrafe wieder in der Bundesrepublik Deutschland zu fordern.
Also auch ganz in der Familientradition. Na, sehr interessant. Ich finde es auch spannend, wie du diese beiden historischen Personen miteinander verknüpft hast. Einerseits Martha Marek mit ihrer persönlichen Geschichte und dass du auch gleich erzählt hast, welche Lebensgeschichte er voll Strecke hatte.
Die Mörderin und ihr Henker, die Mörderin mit historischem Pech. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Story heute mit dabei wart. Vielen Dank, liebe Martina, dass du wieder mal bei uns zu Gast warst. Und wir hören uns wieder in so 2 bis 3 Wochen, würde ich sagen.
Bis dann.